der mir da nochmal unter die Arme greifen kann. Gut, wir fangen einfach mal an. Diagnostik des Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems. Die Nebenniere, wir haben sie von der Physiologie, kennen sie, ist eben so schichtweise aufgebaut. Das Nebennierenmark, so der kleinste Teil so der Nebenniere, bildet eben die Katecholamine, die werden wir nicht durchnehmen, also das, woraus Tyrosin bildet, eben Adrenalin und Noradrenalin, wichtig für Neuroblastom und Phäochromozytom-Diagnostik, schwieriges Wort. Und wir beschäftigen uns heute vor allem mit der Zona fasciculata, die eben halt vor allem Glukokortikoide produziert, also Cortisol und Cortison, ein bisschen Androgene produziert sie auch. Die werden vor allem von der Zona reticularis produziert, die eben halt vor allem so DHEA und DHEAS produziert, Androstenedion, Testosteron wird auch ein bisschen Testosteron, das meiste wird aber in den Hoden produziert. Die werden eben halt vor allem durch ACTH reguliert und die Glomerulosa, da werden wir uns morgen mit beschäftigen, mit den Mineralokortikoiden entsprechend als wichtigster Vertreter das Aldosteron. Wenn man sich so anguckt, wir haben ja am Montag hatten wir die Schilddrüsendiagnostik. Nebenniere ist eigentlich nicht viel anderes, muss man sagen. Nur man hat kein TSH oder TRH, sondern man hat, hier nennt es sich eben nicht das TRH, nennt sich CRH, Corticotropin-Releasing-Hormon oder Corticoliberin. Da gibt es auch für solche Hormone leider mehrere Namen. Und dieses CRH aus dem Hypothalamus aktiviert sozusagen in der Hypophyse die Freisetzung eben von ACTH. Das kennen wir eben halt, wie bei Schilddrüse eben das TSH. Und das geht dann auf das Zielorgan, eben nicht hier die Schilddrüse, sondern die Nebenniere. Und die eben Cortisol produziert und Cortisol hemmt dann die CRH als auch die ACTH-Freisetzung. Also genauso ein Regulationskreislauf wie bei der Schilddrüse. Nur, dass man keine Schilddrüse hat, sondern hier die Nebenniere. Wenn man sich so ein bisschen die Erkrankung anguckt, da ist es vor allem das wichtigste Erkrankung des Hypercortisolismus, also wo viel Cortisol gebildet wird, ist der Morbus Cushing. Cushing war eben ein Neurochirurg, der so die Neurochirurgie eigentlich sozusagen gegründet hat und sehr, sehr fleißig war, sehr, sehr viele verschiedene Instrumente und so gebildet hat. Und die meisten der Cushing-Erkrankungen sind im Hypophysär, also ein sekundärer Cushing. Also primäre wäre dann eben an der Nebenniere, sekundär halt in der Hypophyse und tertiär im Hypothalamus. Ist genau das gleiche sozusagen, gleiche Analogie zur Schilddrüse. Dann gibt es natürlich die adrenale Hypofunktion, auch Mohs-Edison. Auch da gibt es diese Dreiteilung sozusagen. Wir werden auf diese Krankheitsbilder und die Diagnostik im Einzelnen drauf eingehen. Fangen wir mit dem Cushing an. Cushing, hatte ich Ihnen gesagt, ist vor allem hypophysär, so 80%. Auch den ersten Patienten, der Cushing beschrieben hat, hatte eben halt ein Hypophysenadenom. Meist sind das so kleine Adenome, die eben halt dazu führen, dass eben verstärkt ACTH freigesetzt werden. Dann gibt es eben die ektope ACTH-Produktion, also Produktion von ACTH nicht in der Hypophyse, sondern in anderen Bereichen, also Ektopos. Und das sind vor allem die Bronchialkarzinome. Bronchialkarzinome können immer alles irgendwie produzieren. Das ist das Schöne daran, nicht nur ACTH, die können auch CRH produzieren, Wachstumshormone, alles möglich. Also Bronchialkarzinome haben wir schon hier tolle Künstler gesehen, der Produktion von allen möglichen Hormonen. Aber wenn Sie eben Cushing und Bronchialkarzinom, das ist etwas, was immer so gut passt. Es gibt aber auch andere Tumore, die durchaus auch ACTH produzieren können. Das ist nur relativ selten. Also wir hatten auch schon einen Patienten, der zwei Tumore hatte und da waren die ganz glücklich, als sie den einen rausgeschnitten haben, was ACTH immer noch hoch. Da haben sie gesagt, ja, was messt ihr da eigentlich für einen Scheiß im Labor? Und es gab noch einen zweiten Tumor, das ist natürlich was super, super Seltenes, der auch ACTH produzierte. Genau, und dann gibt es die ACTH-unabhängigen Formen, das ist zum Beispiel das Nebennierenadenom, also das eben halt selbstständig Cortisol produziert. Die Karzinome der Nierenniere sind super selten. Da werden wir auch noch ein bisschen kurz drauf zu sprechen kommen. Und dann eben die Nebennierenhyperplasie, die vor allem auch dann auftritt, wenn sehr, sehr viel ACTH da ist, zum Beispiel, dann wird die sozusagen vergrößert. Das häufigste ist eben die exogene Glukokortikoidgabe. Cortison geben sie ja sehr, sehr häufig, wird hier in der Klinik sehr häufig gegeben als Immunsuppressivum, als antiinflammatorisch. Kennen Sie vielleicht so den Medizinerwitz, was ist so der einzige Notfall in der Hautklinik? Die Cortisonsalbe ist leer, weil man eben entsprechend sehr, sehr häufig das eben verabreicht. Und da werden Sie auch am häufigsten eben so ein Cushing, so ein Morbus Cushing sehen, wenn Glukokortikoide gegeben werden. Hier ist eine der ersten Patientinnen, die sozusagen Cushing beschrieben hat. Also auf die Bilddarstellung, da kann man sicherlich kritisch darüber berichten sozusagen. Es geht mir einfach mehr darum, dass so ein Cushing sich hier innerhalb von Jahren halt entwickelt hat. Also meistens ist es so, dass eben entsprechend, das ist so ein bisschen auch wie bei der Schilddrüsenunterfunktion, das ist so ein schleichender Prozess sozusagen, wo die Patienten dann halt so eine Symptomatik ausbilden. Und wenn man sich nochmal zurückführt, was macht überhaupt Cortisol? Ich habe das mal so hier so, das ist so ganz kurz mal zusammengefasst, aber ich finde das immer ganz wichtig, dass man gerade was so Hormone machen, dass man sich da so nicht so tausend Sachen hemmt, die Gluconeogenese und dies und jenes merken muss, sondern was eben wichtig ist, Cortisol ist ja natürlich der Gegenspieler vom Insulin und erhöht eben den Blutzucker und erhöht eben halt auch den Blutdruck. Also Cortisol hat so ein bisschen Analogie eigentlich auch eben halt zu den Schilddrüsenhormonen. Also Cortisol ist so eine Art Leistungshormon auch. Also immer wenn Sie sozusagen wegrennen müssen, Leistung brauchen sozusagen, dann brauchen Sie Cortisol. Deswegen wird es auch stressabhängig gebildet. Und das heißt, Sie können dann immer halt schnell weglaufen, weil Sie Zucker genügend da haben, der Blutdruck wird gesteigert, auch Ihre Schmerzempfindlichkeit wird zum Beispiel heruntergedrückt, solche Dinge. Also das ist so eine Art, ich sage Stresshormon, was sozusagen unsere Leistungsfähigkeit steigert. Wenn man sich jetzt sozusagen die Klinik anschaut, dann sind so die klassischen Cushing-Symptome eben das Mondgesicht, die Stammfettsucht, also im Stamm werden die relativ dick sozusagen, häufig ganz schlanke Beine, ganz schlanke Arme. Akne ist was Typisches. Und was finden wir denn auch noch? Zum Beispiel so gestörte Glukosetoleranz. Wir haben ja gesagt, erhöht eben entsprechend die Glukose, also eben einen gestörte Glukosetoleranz oder eben auch schon ein Diabetes und eben zum Beispiel auch Hypertonie, weil es ja den Blutdruck steigert. Aber es gibt beim Cushing noch viele, viele andere Symptome, das ist ähnlich wie bei der Schilddrüse. Sie finden zum Beispiel auch psychologische Symptome, Depressionen, Angstzustände, weil zum Beispiel Cortisol das Serotonin total senkt. Oder andere Dinge auch hier, Gewichtsverlust oder eben halt schlechte Wundheilung, Immunsuppression, das, was Sie schon auch kennen, sozusagen dünne Haut oder hier der Büffelhöcker sozusagen, Stirnacken. Das sind so Dinge, die eben hier auftreten, also viele, viele Dinge. Auch eben halt zum Beispiel eben, sind es zum Beispiel so Oligomenorrhoe oder erektile Dysfunktion beim Mann. Auch sowas kann eben halt ein erhöhter Cortisolspiegel machen. Oder auch Hauterscheinungen wie eben dieses Tria rubrae, diese braun-roten, parallel verlaufenden Streifen. Hier ist zum Beispiel so ein Beispiel von Mädchen, Frau, wie auch immer, die eben halt ein Nebennierenadenom hatte, was dann entsprechend operiert wurde. Und da sehen Sie eben halt auch diese typischen, so dieses Mondgesicht, Vollmondgesicht, so ein bisschen Stirnnacken, Stammfettsucht sozusagen. Und häufig haben die auch noch so ein bisschen dünne Haare und ähnliche Dinge. Und dann wurde das Nebennierenadenom entfernt und ein halbes Jahr später haben sie sozusagen alle entsprechenden Symptome gehen wieder zurück. Das ist ähnlich, ich sage, wie bei der Schilddrüse, wenn sie eine eine Unterfunktion, Hypothyreose behandeln. So, was bringt sozusagen das Labor? Ich hatte Ihnen ja gesagt, Endokrinologie ist immer sehr laboraffin. Das heißt also, man hat irgendwie eine Vermutung und versucht das dann irgendwie zu diagnostizieren. Und da sehen Sie, es gibt immer ganz, ganz viele verschiedene Teste. Das ist auch immer ganz schön schwierig, sich immer so zu merken, was es also für Teste gibt. Und da sehen Sie hier Diagnostik des Cushing Syndroms. Und eigentlich gibt es sozusagen so vier Tests, die hier in der Klinik gemacht werden. Einmal das Cortisol-Tagesprofil, kommen wir gleich darauf zu sprechen, der Dexamethason-Hemmtest und dann eben Cortisol im 24-Stunden-Sammelurin, Cortisol im Speichel. Und dies ist mehr so ein bisschen anekdotisch. Cortisol im Haar kann man auch sehr, sehr gut messen, wird aber hier nicht gemacht. Auch das Cortisol im Speichel kommt jetzt immer mehr sozusagen, andere Materialien wie Blut und Urin ist immer schwierig sozusagen in die Medizin reinzubringen. Ich habe mal versucht sozusagen eben zum Beispiel Ohrenschmalz in die Diagnostik reinzubringen. Können Sie ganz tolle Pitstoffwechselstörungen dran erkennen? Macht kein Mensch. Oder Sie können so sehr gut für Brustkrebs, zum Beispiel Nippelaspirat, können Sie untersuchen für Risikofaktoren für Brustkrebs. Sie kriegen nicht genügend Studienpatientinnen zusammen. Weil das ist einfach so Urin oder Blut, das kennt man, das ist gut sozusagen. Auch Haaranalytik ist auch immer nur so bei Drogenanalytik bekannt. Wer es zum Beispiel macht, sind vor allem so die Tierärzte. Das liegt vor allem daran, wenn Sie eben halt bei so einem Hündchen eben einen Dexamethason-Suppressionstest machen sollten oder eine Speichelprobe abnehmen, kommt nicht so richtig gut. Deswegen machen die das zum Beispiel so. Gut, wenn man sich jetzt das Cortisol im Speichel, ist im Moment total hip. Warum? Zeige ich Ihnen hier. Also einmal ist die Abnahme total einfach. Da müssen Sie so einen Wattebausch kauen sozusagen, so 2 Minuten so durchlüllern. Und dann wird das entsprechend in so das Gefäß hineingetan wieder. Und Sie können dann sozusagen diesen, das werden wir zentrifugieren. Und dann kommen Sie unten, kriegen Sie eine ziemlich genaue Menge von eben Speichel, was Sie analysieren können. Sollen natürlich nicht vorher Zähne putzen oder irgendwelche anderen Dinge großartig machen, sondern ganz normal aus dem Speichel, funktioniert wirklich gut. Cortisol ist super stabiler Analyt, können Sie also per Post verschicken, alles kein Problem. Und vor allem ist es auch so, es ist wenig stressbelastend. Wenn Sie so ein Wattebauschen da kauen, haben Sie nicht so viel Stress, als wenn eben der Arzt dort mit einem weißen Kittel steht und entsprechend Ihnen Blut abnehmen will. Jedenfalls einige haben da sehr viel Stress und kriegen dadurch eine Cortisolerhöhung. Also eine Sache, die jetzt im Moment total auch hier sehr häufig verwendet wird. Dann hatten wir so das Cortisol-Tagesprofil. Das kennen Sie sozusagen auch aus vielen Vorlesungen. Cortisol ist am höchsten so morgens, so 6 bis 8 Uhr. Dann, wenn Sie so aufstehen, wissen wir, Leistung, da ist die Leistung am größten sozusagen. Es gibt uns sozusagen Kick, wie aufzustehen, da ist Cortisol am höchsten. Und in der Nacht zwischen 22 und 24 Uhr ist es am niedrigsten. So, und da gab es natürlich in den Richtlinien, man soll so ein Tagesprofil abnehmen. Und das ist natürlich immer schon problematisch, weil Sie müssen den Patienten hier in der Klinik haben und Sie müssen dann mehrere Proben abnehmen. Das ist so natürlich für den Patienten relativ belastend, wenn Sie ihn da 5, 6, 7 Mal stechen müssen. Deswegen macht man lieber auch sowas mit dem Speicheltest. Also hier wird es auch noch per Blut gemacht, aber auch mit Speicheltest, weil das eben weniger eben stressabhängig ist, weniger Abnahmen und er das auch zu Hause machen kann und einfach sozusagen ins Labor schicken kann. Und wenn man sieht, so den Verlauf beim Normalen, wenn das unter einem bestimmten Grenzwert fällt, dann kann man eigentlich auch sagen, okay, ist so ein Cushing relativ unwahrscheinlich, bleibt es halt relativ lange oben, dann ist eben Cushing entsprechend wahrscheinlicher. Ist also ein Test, der dann positiv ausgefallen ist. Deswegen steht in den Richtlinien drin, man soll Cortisol eigentlich zwischen 22 und 24 Uhr messen. Da hat natürlich kein Arzt Lust in der Klinik, zwischen 22 und 24 Uhr Blut abzunehmen und der Patient muss häufig noch geweckt werden zur Blutabnahme und kriegt Stressausschüttung. Deswegen sagt man lieber abspeicheln, das kann er auch in der Nacht auch bei sich selber machen, ins Becherglas, das ist wenig stressbelastend. Und wenn man sich sozusagen den Cortisolverlauf anguckt im Speichel, ist er genauso wie eben halt im Blut. Also es passt wirklich gut. Und das wird auch immer mehr kommen, dass man Hormone auch im Speichel messen kann, nicht nur Cortisol. Also man kann es schon längst messen, aber dass es so in die Medizin eingeführt wird. So, was gibt es noch? Cortisol im Sammelurin. Sammelurin ist immer ein ganz finsteres Material, weil es meistens nicht klappt. 24 Stunden Sammelurin ist eine ganz schwierige Kiste. Ich habe schon viele Studien gemacht und man sieht einfach, es funktioniert nicht, dass man sozusagen eben 24 Stunden Urin sammelt, die erste Portion verwirft, die letzte Portion in den Sammelbehälter hineingibt und dann ins Labor schickt. Das klappt irgendwie nie. Deswegen gibt es auch einige Richtlinien, die sagen, ja, Sammelurin gar nicht mehr machen, weil es so häufig nicht funktioniert. Gerade für den Cushing ist eigentlich Sammelurin eine schöne Geschichte, weil Sie nämlich da sehen, wenn Sie hier so normale Patienten haben, haben relativ niedrige Cortisolspiegel, auch Adipositas, was also immer so als Differentialdiagnostik zum Cushing genutzt wird, ist eben halt deutlich, eigentlich kann man ganz gut abgrenzen vom Cushing, vor allem wenn man sich anguckt, hier die Y-Achse, das ist ein logarithmisch aufgezeichnet, also Sie haben hier im Mittel ungefähr 10-fach höhere Werte als beim Normalen. Also es ist nicht nur so ein bisschen sozusagen, sondern wirklich ein deutlich erhöhte Werte, wenn richtig gesammelt wird. Also Cortisol im Sammelurin wäre auch noch eine Möglichkeit. Und eins der Teste, die auch als dritten Test gemacht werden, ist vor allem der Dexamethason-Hemm-Test mit 1 Milligramm. Dexamethason ist so ein synthetisches Glukokortikoid, was dazu führt, dass eben ACTH nicht so entsprechend ausgeschüttet wird, also Hemm-CH und ACTH-Sekretion, und dadurch wird das Cortisol sinkt ab. Wenn Sie als normaler Dexamethason nehmen, dann steht hier, sinkt das im Normalbereich. Meistens ist es so, dass ich es nicht mehr messen kann, es sinkt wirklich unter die Nachweisgrenze. So kann man eben halt mit Dexamethason die Cortisol- oder ACTH-Freisetzung wirklich sehr, sehr stark runterdrücken. Beim Cushing kriegen Sie eben halt kaum eine Herunterregulation, beziehungsweise eben halt ein bisschen herunter. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie groß das Adenom ist. So, jetzt wird es ein bisschen wieder komplizierter. Wie sieht das aus, wenn Sie jetzt noch weiter differenzieren müssen? Sie haben hier ein erhöhtes ACTH, also was klassisch ist für zum Beispiel ein Hypophysenadenom. Und was macht man dann? Man kann, um zu gucken, ist es eher Ektopoproduktion von ACTH, also eine Tumorproduktion vom Bronchialkarzinom, oder kommt es aus der Hypophyse? Da kann man einen Dexamethason-Suppressionstest mit 8 Milligramm machen. Einige machen auch mit 16, 32, 50 Milligramm, habe ich auch schon gesehen. Das ist nicht so richtig standardisiert. Man hat ja, eigentlich sind diese Adenome, die man in der Hypophyse haben, ja noch sehr, sehr ähnlich sozusagen der normalen Funktionszellen. Und das heißt, wenn Sie nur genügend draufschmeißen, dann werden auch die Adenome sozusagen, weil sie die gleichen Rezeptoren haben, heruntergedrückt. Und da sieht man also beim Dexamethason-Hemm-Suppressionstest, wenn der positiv ist, dann ist eigentlich ein Hypophysenadenom relativ sicher. Wenn der Suppressionstest negativ ist, dann haben Sie eben eine ACTH-Ektopie, weil die Bronchialkarzinome in der Regel keine Rezeptoren haben für das Dexamethason sozusagen und deswegen einfach fleißig weiter ACTH produzieren. Wenn das ACTH erniedrigt ist, dann haben Sie eine Nebennierenautonomie. Warum? Weil die Nebenniere eben halt kräftig Cortisol produziert und die ACTH-Produktion supprimiert. Das ist so wie bei der Hyperthyreose, wo das TSH supprimiert wird. Also, so können Sie so zwischen eben halt dem primären Nebennierenautonomie oder eben halt dem sekundären Hypophysenadenom können Sie sozusagen differenzieren, beziehungsweise dem paraneoplastischen Syndrom der ACTH-Ektopie. Hier nochmal so ein bisschen dargestellt. Es ist leider nicht immer so eine ganz Schwarz-Weiß-Geschichte, wie das selten in der Medizin ist. Also wenn Sie diesen Dexamethason-Hemm-Test machen, dann kriegen Sie schon die meisten Adenome sozusagen auf 100% runtergedrückt. Aber Sie sehen, bei manchen funktioniert es auch nicht so richtig gut. Warum, ist immer relativ unklar. Deswegen macht man auch immer mehrere Teste sozusagen, um sich sozusagen, wenn drei Teste, die ich eben besprochen habe, den Dexamethason-Hemm-Test, der Sammelurin und eben zum Beispiel Tagesprofil oder eben Cortisol im Speichel, wenn alle drei positiv sind, dann ist eigentlich der Cushing schon gesichert sozusagen. Und dann machen Sie sowas wie Differentialdiagnostik. Und da sehen Sie, bei der ACTH-Ektopie liegen meistens, die Suppression kaum gegeben. Also hier ist die Suppression 0%, also Cortisol, hier 100%, eben wenn es supprimiert werden kann. Und bei der Nebennierenautonomie kriegen Sie es auch nicht entsprechend herunter, sozusagen runtergedrückt, weil es denn selber supprimiert ist. Gut, 17-Hydroxyprogesteron ist ein Vorläufer von Cortisol, den man noch nutzen kann, wird in diesem Falle meistens, bringt es nicht viel mehr zusätzliche Informationen. So, wenn man jetzt sozusagen einen CRH-Test macht, um das hier nochmal so darzustellen, dann ist es sozusagen, wenn der Fehler, wenn Sie CRH geben und der zum Beispiel der Hypothalamus keine CRH produziert hat, dann produziert ja die Hypophyse sehr, sehr viel ACTH und das Cortisol steigt an. Deswegen bei solchen Hypophysenadenomen steigt eben das ACTH als auch das Cortisol an. Das haben wir immer, das ist so eine ganz klassische Geschichte, wenn Sie Adenome stimulieren, dann haben Sie eine Überschießenreaktion, wollen Sie die supprimieren, dann ist es immer schwierig, die zu supprimieren. Das ist immer so in der Endokrinologie. Da werden wir noch viele, viele verschiedene Beispiele für sehen. Gut, auch hier sieht man eben halt, ACTH steigt eben stark an beim Hypophysären Cushing sozusagen auf CRH, bei die Tumore, die ja meistens auch ganz wenig enddifferenziert sind, reagieren eben halt kaum. Ob das ACTH oder Cortisol ist, was man dort misst, ist da relativ egal. So, was haben wir noch? Wenn wir jetzt die Ektopie haben, hatten wir eben gesagt, dann muss ACTH hoch sein. Tumore, Bronchialkarzinome, produzieren nicht nur so ein bisschen ACTH, die produzieren immer wie bekloppt. Das ist bei Tumoren immer so. So, dass sie nur so ein ganz bisschen produzieren, das ist selten. Die wenn, produzieren die immer heftig. Und deswegen ist das ACTH auch sehr, sehr hoch. Und wenn das ACTH da sehr hoch ist, wird natürlich auch viel Cortisol freigesetzt in der Nebennierenrinde. Und dann haben sie eben halt eine supprimierte Hypophyse. Das sieht man eben halt auch beim CRH-Test. Sie haben entsprechend das ACTH oder das Cortisol steigt eben nicht an. Also weil alles stark eben supprimiert ist. Gut. Hier nochmal dargestellt der Differenzierung zwischen ACTH-Ektopie und Nebennierenautonomie. Sie sehen, ACTH stark erhöht, spricht immer für eine ACTH-Ektopie sozusagen, ist ACTH erniedrigt, eben halt dadurch, dass die Nebenniere autonom Cortisol produziert, wird ACTH supprimiert, ist ACTH eben halt ganz, ganz niedrig. Also man muss sich einfach nur den Regelkreislauf so ein bisschen zu Gemüte führen, dann kann man sich auch so diese Tests schon fast zu selber zusammenbasteln. So, kommen wir zum anderen, zum Spiegelbild, nämlich Morbus Addison. Addison als Hypokortisolismus, als Nebenniereninsuffizienz, einmal was ist sozusagen die Ursache? Meistens ist es autoimmun. Also durch Autoantikörper, die kann man auch messen, neben ihren Autoantikörper, sind nicht immer ganz positiv, aber kann man zusätzlich als Laboruntersuchung nehmen. Früher war es vor allem Tuberkulose oder Hämorrhagien, Tuberkulose eben halt, die Nebenniere eben zerstörte, oder eben halt durch Infektionen oder eben zum Beispiel durch Naserien, die eben halt auch zu Hämorrhagien der Nebennierenrinde führte und so zur Insuffizienz der Nebenniere. Es gibt noch andere Erkrankungen, Sarkoidose, Amyloidosen, Adrenogenitalsyndrom, das zeige ich Ihnen gleich, was das sozusagen ist, oder eben die Adrenoleukodystrophie, die eben halt auch klassisch auch mit der Nebenniereninsuffizienz einhergeht. Deswegen nennt man das auch unter anderem Addison-Schilder-Syndrom, weil es eben halt auch, Herr Schilder hat das sozusagen entdeckt und beschrieben und Addison, weil es eine Addison-Symptomatik ist, der ist denn dazugekommen. Hier misst man auch unter anderem Fettsäuren im Labor. Die überlangkettigen Fettsäuren sind zum Beispiel dort deutlich erhöht. Und dann kann es eben halt auch zur sekundären oder tertiären Nebenniereninsuffizienz führen, durch Einblutungen, durch Entzündungen, durch Bestrahlentherapie der Hypophyse führt es eben halt dazu, dass sie eine sekundäre oder tertiäre Nebenniereninsuffizienz bekommen. Wie sieht die Symptome aus? Wir haben ja hier jetzt eine Nebennierenrinneninsuffizienz. Einmal haben wir natürlich einen Cortisolmangel, aber wir haben natürlich auch Androgen- und Mineralocorticoidmangel, weil eben, wenn die Antikörper, die greifen sozusagen gesamte Nebenniere an. Und was das Klassische ist, ist eben, wir hatten ja gesagt, Cortisol ist ein Leistungsenzym. Also wenn das nicht mehr gebildet wird, was passiert? Der typische Symptomatik ist eben Müdigkeit, Leistungsinsuffizienz. Also das, was Sie manchmal auch so verspüren, aber das ist so eine richtig bleierne Müdigkeit, auch häufig mit Gewichtsverlust sozusagen. Wir sehen eben halt, Leute mit Cushing sind eher dick sozusagen, mit Addison sind eher eben dünn. Und man, was man immer so kennt, ist zum Beispiel bei der primären Form auch diese Hyperpigmentierung, warum, also dass sie sozusagen besonders an den offenen Stellen, also Gesicht und Hände, eben so braun werden. Das liegt einfach daran, weil viel ACTH produziert wird und ACTH, haben Sie vielleicht in der Biochemie mal gelernt, wird aus so einem Vorläuferhormon der Hypophyse synthetisiert sozusagen und da wird auch unter anderem eben halt melanin-stimulierendes Hormon gleichzeitig freigesetzt, also wenn ACTH produziert wird, sodass wenn viel ACTH da ist, der Patient eher eben diese braune Hautfarbe hat. Er muss es aber nicht haben, also es kann auch durchaus sein, dass eben halt, dass er es relativ spät auftritt sozusagen. Aber sonst hat man eben halt auch meistens eine Hypotonie und hier der bekannteste Edison-Patient war John F. Kennedy sozusagen, der eben halt hier auch, bevor er Präsident wurde, noch mit Krücken gezeigt werden durfte. Heute sieht man wahrscheinlich nur noch eine Krücke, eben halt vom Mikrofon. Aber so, wenn man sich entsprechend damals durfte er auch, als er Präsident war, nicht mehr mit Gehhilfen oder Krücken gezeigt werden. Und der war eben halt so der klassische Edison-Patient. Man sieht aber, wenn die Leute gut behandelt werden, dann können sie sogar Präsident werden. Und er hat auch noch viele Frauen und andere Dinge. Also, Libidoverlust ist vor allem eher so bei den Frauen, zum Beispiel bei Morbus Addison, eben halt Leistungsinsuffizienz auch. Was man findet, ist eben auch den Androgenmangel im Verlust der Sekundärbehaarung, den man findet bei den Frauen, Mineralokortidmangel, also wenn alles Östrogen fehlt, eben zum Beispiel Hyponatremie, Hyperkalämie, was klassisch ist, und auch die Hypotonie. Und das ist natürlich etwas, was auch dann, wenn es dann wirklich entgleist, weil Sie irgendwie eine Infektion, Stress haben und so, und der Körper braucht eigentlich Cortisol, dann kommt es eben auch zur Addison-Krise, was wirklich auch lebensbedrohlich ist, mit Hypotonie, Dehydratation und verschiedenen anderen Dingen. Gut, wenn Sie eben halt zum Beispiel ein sekundäres oder tertiäres Addison haben, dann haben sie eher ein blasses Hautkolorit, weil dann eben halt nicht kein ACTH produziert werden kann und dann wird eben halt entsprechend auch kein MSH gebildet. So, was macht man jetzt beim Morbus Addison? Kann man sich auch irgendwie so schon zusammenreimen? Man macht sozusagen als erstes einen ACTH-Stimulationstest. Den nennt man in der Fachsprache meist Synaptentest. Einfach synthetisches ACTH, kann man so ein bisschen sich zusammensuchen, Synapten oder ACTH-Stimulationstest ist analog sozusagen und man gibt also ACTH, um zu gucken, funktioniert die Nebenniere. Wenn die Nebenniere funktioniert, dann muss sie eben entsprechend Cortisol produzieren. Wenn das über einen bestimmten Grenzbereich geht, weiß man, die Nebenniere funktioniert, also Ausschuss einer Nebenniereninsuffizienz. Das wäre sozusagen hier der linke Schenkel. Wenn Sie jetzt sozusagen entsprechend, wenn das Plasma-ACTH hoch ist, weil entsprechend die Nebenniere nicht richtig funktioniert, dann hätten Sie eine primäre Nebenniereninsuffizienz. Cortisol kann nicht gebildet werden, ACTH versucht sozusagen entsprechend zu stimulieren, kann aber nicht, weil die Nebenniere eben defekt ist. Wenn Sie jetzt einen CH-Test durchführen, also CH-Test macht man nicht nur bei Cushing, sondern auch bei Addison, sieht man eben halt, wenn der CH-Test positiv ist, dann weiß man, okay, der Hypothalamus hat das vorher nicht produziert, jetzt gebe ich CRH, also muss jetzt ACTH ausgeschüttet werden und eben auch Cortisol ausgeschüttet werden. Wenn der positiv, also wenn jetzt das einen Anstieg gibt, dann hätten sie eine tertiäre Nebenniereninsuffizienz, ist jetzt CRH-Test negativ, weil die Hypophyse insuffizient ist, dann können sie so viel CRH geben, wie sie wollen, dann ist er negativ. Also so kann man das immer schön auseinanderdifferenzieren. Ich weiß, das ist immer viel, viel so Differentialdiagnostik und man muss sich das irgendwie so immer zusammensuchen. Ist manchmal auch nicht so einfach. Wir werden das im Seminar auch nochmal so ein bisschen durchölen, damit man da so, man kommt da selber eigentlich drauf, Wenn man das sich einfach diese Regulationskreisläufe sich ein bisschen vorstellt, weiß man, was man eigentlich geben muss und wie es ausfallen muss. Hier sieht man zum Beispiel, wenn Sie ACTH geben, sollte eigentlich Cortisol ansteigen. Wenn nicht, Morbus Addison. Ist eigentlich, sollte klar sein. Das heißt also, wenn Sie eine primäre Nebeninsuffizienz haben, haben Sie ACTH relativ hoch sozusagen. Bei der sekundären oder tertiären Nebeninsuffizienz wird kein ACTH gebildet. Eigentlich ziemlich simpel, aber es verursacht immer Schwierigkeiten. Das ist auch das Schöne in den Richtlinien, steht dann zum Beispiel, wenn Sie für Cushing diese drei Teste machen und ein Test ist positiv, dann steht da, bitte Endokrinologen konsultieren. Das finde ich auch irgendwie ganz nett sozusagen, weil man eben sieht, dass so in der Praxis das manchmal doch Schwierigkeiten bereitet. So, hier nochmal dargestellt die Differenzierung zwischen sekundärer und tertiärer Nebenniereninsuffizienz. Da macht man einen speziellen Test, das ist der Insulin-Hypoglykämie-Test. Das ist so ein unspezifischer Test, der immer den Hypothalamus sozusagen aktiviert. Wenn Sie entsprechend Glucose wenig bekommen, dann gibt es Stress sozusagen bei den, im Gehirn. Und das heißt also, wenn Sie jetzt den Insulin-Hypoglykämie-Test machen und Sie sehen entsprechend, der fällt negativ auf, dann kann eben halt kein CH richtig gebildet werden. Wenn Sie jetzt aber einen CH-Test machen und der fällt positiv aus, dann wissen Sie, das muss eine Tertiäre sein, weil eben der Hypothalamus eben kein CH bildet. Also eigentlich eine relativ klare Sache, wo kann man sich zu Hause einfach nochmal so ein bisschen zusammensuchen, eigentlich eine relativ klare Geschichte. So, Biosynthese von Steroiden. Das ist etwas, was man auch immer 10-mal lernt und 11-mal vergisst, weil immer da so viele Hormone da eine Rolle spielen, die irgendwo umgewandelt werden und meist also aus dem Cholesterin kommt und dann gibt es eben halt diese eine Schiene zum Aldosteron, also zu den Mineralokortikoiden, einmal zum Cortisol, zu den Glukokortikoiden und dann eben zu den Androgenen, zum Testosteron. Gut, und da gibt es noch viele, viele Zwischenstufen. Ich habe mal nur mal die gelb gekennzeichnet, die man so in der Diagnostik nutzt. Also die wir wirklich auch messen, sozusagen nicht nur um irgendwelche Medizinstudenten zu ärgern. So, jetzt gibt es eben halt hier Defekte, angeborene Defekte. Zum Beispiel 21-Hydroxylase und der 11-Beta-Hydroxylase. Das nennt man dann androgenitales Syndrom. Und was passiert eigentlich, wenn Sie jetzt einen 21-Hydroxylase-Defekt haben? Dann haben Sie hier so einen Block. Und was wird nicht produziert? Es wird nicht Aldosteron produziert und es wird auch nicht Cortisol produziert. Aber da das hier so ein, diese Vorläufer stauen sich auf, zum Beispiel das 17-Hydroxyprogesteron, und dann wird sozusagen, weil das stimuliert wird, weil kein Cortisol und Aldosteron kommt, geht das sozusagen die Schiene zum Testosteron über. So, und jetzt gibt es noch einen zweiten Defekt, der ist zwar deutlich seltener, nämlich die 11-Beta-Hydroxylase. Der ist ein bisschen klinisch ein bisschen anders, weil da haben Sie natürlich diese zwei Hormone, die sich aufstauen. Und das Dumme, oder das weswegen man das sozusagen differenzieren kann, hier wird noch zum Beispiel das 11-Desoxycorticosteron gebildet und das DOC, wie man das immer kurz abkürzt, das 11-Desoxycorticosteron hat sogar noch stärkere mineralokortikoide Eigenschaften als das Aldosteron selber. Das heißt, wenn Sie einen 11-Beta-Defekt haben, haben Sie sozusagen eben wird sehr viel Salz aufgenommen, haben Sie einen 21-Hydroxylase-Defekt, haben Sie einen Salzverlust. Also das ist, so kann man das so ein bisschen differenzieren. Ich zeige Ihnen das gleich auch nochmal. So, also wenn Sie jetzt so ein adrenogenitales Syndrom haben, das heißt entsprechend ACTH wird hier sehr, sehr viel produziert, weil eben entsprechend Cortisol nicht mehr produziert werden kann. Es gibt keine negative Rückkopplung. Wissen Sie so, wenn negative Rückkopplung fehlt, dann wird eben halt viel, viel produziert. Und dann werden halt vor allem diese Steroidvorstufen eben produziert und eben halt der Weg, der noch sozusagen gangbar ist, nämlich das zum Testosteron. Also was steigt an? Es steigen eben halt diese ganzen Vorstufen an und eben halt auch die Androgene, also vor allem das Testosteron oder auch das DHEA oder DHEAS. Das liegt nämlich direkt hier davor, oder das Androstenedion. Gut, also man kann jetzt sozusagen drei Formen hier unterscheiden vom AGS. Da gibt es einmal den 21-Hydroxylase-Mangel und den 11-Beta-Hydroxylase-Mangel. Die kann man natürlich auch sehr schön genetisch eben untersuchen. und man sieht eben halt hier mit Salzverlust oder eben ohne Salzverlust. Ich will ja jetzt gar nicht so im Detail auf diese Einzelnen drauf eingehen. Sie sehen hier zum Beispiel auch die Inzidenz, 11-Beta-Hydroxylase, super selten, werden Sie in Ihrem Leben vielleicht nie sehen sozusagen. Die 21-Hydroxylase ist schon deutlich häufiger. Aber was Sie sicherlich mal sehen werden und was ich auch immer wieder hier bei Studentinnen sehe, ist nämlich der 21-Hydroxylase-Heterozygote-Defekt. Da sehen Sie nämlich eigentlich, ist ja 1 zu 500, also relativ häufig, muss man schon sagen. Und man findet manchmal so ein bisschen erhöhtes 17-Hydroxyprogesteron und sonst eigentlich nicht großartig was. Und das ist schon wichtig, dass man diese nicht klassische Form oder Late-Onset-AGS nennt man das auch im Kind, weil es eben so häufig ist. Und hier haben wir zum Beispiel das klassische AGS, wo die Frauen, die eben halt entsprechend in der Kindheit aussehen wie Männer sozusagen, Pseudohermaphroditis femininus, schwieriges Wort, oder eben die Männer, die dann, oder Jungs, die eben halt frühzeitig in die Pubertät kommen, häufig auch durch die hohen Testosteronspiegel, das ist so wie bei den Sportlern, die man klein spritzt, durch Testosteron und Anabolika, sie haben die Wachstumsstörungen, also sie bleiben so klein wie ich, sozusagen anfangs wachsen die relativ stark durch das Testosteron, dann werden eben halt die Wachstumsfugen geschlossen und dann bleiben die halt klein, so ich sag wie die kleinen Sportler, die immer sehr, sehr muskulös sind, auch die haben häufig sehr viel Muskelanteil, die AGS-Leute. Und sie haben eben entsprechend anomale Genitalien. Was fällt Ihnen zum Beispiel bei diesem Jungen auf? Dass es kein Junge ist, sondern ein Mädchen sozusagen. Und entsprechend eben halt anomale Genitalien, die da auftreten sozusagen. Und eben entsprechend, weil kein Aldosteron gebildet werden kann, Hyponatremie und Hyperkalämie. Das ist sowas, was typisch ist. Gut, wenn man jetzt aber das häufige, das nicht klassische Late-Onset-AGS sieht, da treten meistens relativ wenig so ganz klassische Symptome auf. Man hat ein bisschen Akne, das haben relativ viele, aber was typisch ist, ist so Hirsutismus, also so ein bisschen Bartwuchs oder Brustbehaarung, Rückenbehaarung, Oberschenkelbehaarung, das tritt relativ häufig auf. Was auch auftritt, sind so Zyklusunregelmäßigkeiten, also eben halt Amenorrhoe, mehr als 3 Monate sozusagen, keine Menstruationsblutung, frühzeitig auch die Geschlechtsbehaarung und Infertilität. Meistens kommen diese Frauen dann zu uns, weil sie eben halt einen unerfüllten Kinderwunsch haben und man sieht dann den Frauen schon so ein bisschen an, dass sie sozusagen eben so ein bisschen männlicher sind. Also sind nicht so typischer Vertreter von eben halt ganz klassischer, was man sich so unter feminine Figur vorstellt. Und man sieht auch manchmal auch noch ein bisschen Haarausfall, also so dass sie auch so dünne Haare haben, das ist auch ganz, ganz typisch. Was macht man bei diesen Frauen? Man macht auch wieder einen ACTH-Stimulationstest. Das heißt, man stimuliert nochmal so bei diesen Frauen, die ja nun so eine heterozygote Störung haben, der 21-Hydroxylase, gibt man sozusagen nochmal richtig ACTH, um sozusagen diesen zu schaffen, dass das 17-Hydroxyprogesteron, wir sehen 17-Hydroxyprogesteron, steigt entsprechend an. Das ist ganz typisch eben halt, weil es ist sozusagen so eine Art Provokationstest. Gut, ein weiteres Krankheitsbild, was ganz ähnlich gelagert ist, das sogenannte polyzystische Ovar-Syndrom. Und was auch sehr häufig ist sozusagen, auch ganz ähnliche Symptomatik haben, also Hirsutismus, Akne, fettige Haut, Haarausfall, Infertilität und eben halt Ovarzysten, die sind aber schon sozusagen, die können auch fehlen, also obwohl das so heißt eigentlich Polyzysten, also zystisches Ovar-Syndrom, man sieht viele, viele Ovarien, können die auch fehlen. Was ist typisch beim PCOS? Adipositas, also ein Body Mass Index über 30, Stammfettsucht sozusagen, häufig so metabolische Syndrome, so Triglyceride sind hoch, HDL ist niedrig und auch Hyperton. Und was man eben halt bei diesen Patienten auch immer machen sollte, ist einen oralen Glukosetoleranztest. Warum? Zeige ich Ihnen gleich noch. Weil eben man weiß, ich weiß ja, Typ 2 Diabetes, Insulin ist hoch, Insulin steigert eben halt die ovarielle Androgenproduktion. Das heißt, diese Frauen sind eben in der Regel so ein bisschen dicker und haben halt auch einen unerfüllten Kinderwunsch sozusagen. Man kann eben entsprechend verschiedene Dinge untersuchen. Einmal guckt man sich den Testosteronspiegel an, der eben, oder 17-Hydroxyprogesteron, was leicht erhöht ist. Man guckt sich an, haben die irgendwelche Zyklusunregelmäßigkeiten, also Oligomenorrhoe, also längeren Menstruationszyklus, so zwischen 35 und 90 Tage, nennt man dann Oligomenorrhoe. Oder im Amenorrhoe, wenn es eben halt länger als 3 Monate ausbleibt. Und kann natürlich auch sonografisch noch diese polyzystischen Ovarien sich angucken. 2 von diesen 3 Symptomen müssen vorliegen, damit sozusagen das polyzystische Ovar-Syndrom gesichert ist. Sie sehen, ist eine der häufigsten endokrinen Störungen bei geschlechtsreifen Frauen. Prävalenz ist zwischen, je nach Buch, wo man schaut, zwischen 2 und 12%. Also da gibt es sehr, sehr große Varianten. Das liegt auch daran, dass wir mit der diagnostischen Sicherheit da relativ schlecht sind, sozusagen. Also man kommen auch immer wieder Frauen, zu mir, also Studentinnen zu mir und sagen, ja, der Arzt hat irgendwie polyzystisches Ovar-Syndrom diagnostiziert und so. Und dann gucke ich mir so die Befunde an und sage, ja, haben Sie denn irgendwie Zyklusunregelmäßigkeit? Nö. Und wie sieht denn das Testosteron aus? Ja, war so grenzwertig. Dann sage ich ja, erstmal messe ich das sowieso nach, sozusagen, um das zu gucken. Und meist sieht man das den Frauen eben halt auch schon an, weil sie eben halt, wenn sie erhöhtes Testosteron haben, dann sind die nicht eben groß und super schlank, sondern sie sind eben halt ein bisschen männlicher, sozusagen. Und wenn sie natürlich einen Oberlippenbart und ähnliche Dinge haben, dann kann man sich das natürlich noch mal ein bisschen genauer angucken. Also häufigst, meist so beginnt eben halt so im, zwischen 15 und 25 Jahren. Häufig kommen die Patientinnen aber auch erst so mit 25, 30 Jahren, tritt familiär gehäuft aus. Und was man es eben machen kann, weil Insulin eben die ovariale Testosteronproduktion sozusagen so stimuliert, kann man es eben auch mit Antidiabetika behandeln. Also das ist etwas, was man auch seit ein paar Jahren macht. Nochmal ein bisschen die Pathogenese. Sie sehen hier Insulin, wenn Insulin hoch ist, eben halt bei Typ-2-Diabetes, dann sehen Sie eben halt, wird in den Ovarien eben die Steroidhormonproduktion stimuliert. Aromatase wird auch sogar noch ein bisschen gehemmt und so. Das ist hier gar nicht aufgelistet. Also die Umwandlung von Testosteron in Östradiol wird auch noch durch Insulin etwas gehemmt. Und was man auch nutzt, ist so, wenn man weiß, dass sozusagen die Ausschüttung von Gonadotropin-Releasing-Hormon ein bisschen anders COS verläuft, also ein bisschen schneller läuft und dadurch wird LH vermehrt produziert und FSH vermindert produziert. Das heißt, ein ganz guter Quotient ist immer der LH-FSH-Quotient. Und wenn der so über 2 liegt, je nach ein bisschen Testsystem, dann kann man auch immer, das ist auch etwas, was ich immer nachmesse, LH-FSH-Quotient, wenn der über 2 liegt, dann ist es auch eher ein polyzystisches Ovar-Syndrom, liegt der unter 2, ist es eher nix sozusagen. Genau, also was man im Insulin ein bisschen im Blick behalten und eben halt den LH-FSH-Quotienten. So, hier nochmal so ein bisschen so diese ganzen Erkrankungen nochmal so zusammengefasst. Also beim polyzystischen Ovar-Syndrom ist das Testosteron leicht erhöht, auch Androstenedion als Vorläufer ist meistens leicht erhöht und 17-Hydroxyprogesteron ist erhöht, Cortisol ist normal. Klar, Cortisol hat da nichts mit zu tun. Beim adrenokortikalen Syndrom haben wir gesagt, Cortisol wird nicht gebildet. 21-Hydroxylase-Defekt oder eben halt Beta-Hydroxylase, 11-Beta-Hydroxylase-Defekt. Also Cortisol ist niedrig. Testosteron ist hoch, weil es eben halt eben dann entsprechend, weil Cortisol nicht mehr gebildet wird, vor allem Testosteron gebildet werden und eben die Vorläufer. Bei Tumoren ist es so, Tumore können auch Testosteron produzieren. Wenn Sie einen Tumor haben, der Testosteron produziert, dann wächst Ihnen innerhalb von Wochen so ein Bärchenfell wie mir als Frau. Dann kriegen Sie eine tiefe Stimme und Sie werden so richtig, das geht ganz ratzfatz sozusagen. Nicht so ganz langsam, das ist bei Tumoren nie so. Und Sie sehen also, Testosteron ist deutlich erhöht, alles ist hier deutlich erhöht. Und manchmal ist auch noch entsprechend Cortisol erhöht, weil der Tumor vielleicht nur ACTH produziert. Beim Cushing sozusagen, wissen Sie, ist Cortisol erhöht. Also kann man das so ein bisschen unterscheiden, weil natürlich auch Leute mit PCOS meistens ein bisschen dicker sind. Und dieses Dicksein, das wird ja immer, dass man so sich einfach mal im Kopf hat, wie häufig das wenn die Leute dann so in den Pott geworfen, ja, die essen einfach zu viel und sie sind irgendwie unbeweglich und sitzen nur auf der Couch rum. Aber man sollte dann wirklich auch mal Schilddrüse klären. Hat er vielleicht eine Hypothyreose? Hat er eben halt einen entsprechenden Cushing vielleicht? Auch das läuft ganz, ganz langsam. Oder zum Beispiel PCOS bei einer Frau. Auch sowas muss man einfach abklären. Und nicht nur immer so in so einen Topf werfen. Ich sehe das halt relativ häufig, weil viele, weil Endokrinologie ist schon relativ komplex. Will ich gar nicht abstreiten. Und bis man jeden Funktionstest und jedes Hormon so mit Namen und Vornamen kennt, ist das manchmal nicht so einfach. Aber man sollte schon auch da irgendwie ein bisschen Differentialdiagnostik machen und nicht nur Adipositas irgendwie in ein, mehr so als Asipositas essen und immer irgendwie sitzen sozusagen. Und wenn starke Virilisierungserscheinungen da sind, dann muss man immer auch auf einen Tumor hin, sozusagen deutet das auf einen Tumor hin. So, hier, was fällt Ihnen an diesem Mann auf? Ja, es fällt auf, dass es eine Frau ist sozusagen. Und das ist nämlich so, dass entsprechend, wenn eben halt, wie ich sagte, Testosteron produziert wird, dann gibt es ganz schnell so einen extremen Hirsutismus, also eben halt männliche Körperbehaarung, mit Bart, mit Plätze obendrauf, also Haarausfall sozusagen, Oligoaminorrhoe und verschiedene Dinge. Testosteron ist deutlich erhöht, das DHEAS ist deutlich erhöht und man hat eben eine super schnelle Entwicklung von den Symptomen. Das ist so klassisch, es ist glücklicherweise selten, aber es ist eben entsprechend, sollte man es eben auch im Kopf haben, dass so etwas kann man eben einfach wegschnippeln und dann ist es gut sozusagen. So, als letztes Dia, dann bin ich auch mit meiner Zeit rum. Was macht man also bei Hirsutismus? Also das ist etwas, was bei Frauen ja nun wirklich ganz häufig zu einem Leidensdruck führt. Jedes kleine Härchen am Bein wird entwachst. Und wenn, also wenn man mich entwachsen müsste, dann würde ich echt laut schreien sozusagen. Aber das wird ja sozusagen, ist so natürlich ein Schönheitsideal. Und jeder kommt dann immer, also viele Frauen kommen dann immer besonders so, immer so zu Beginn der Badesaison mit irgendwelchen überflüssigen Härchen. Und was kann man dann so machen? Und man kann natürlich dann gucken, wie sieht das Testosteron aus sozusagen oder das SABG bzw. das Androstenedion als Vorläufer vom Testosteron. DHS ist auch ein Vorläufer. Man misst nicht DHEA, sondern DHS, weil das stabiler ist. Und man kann eben gucken, ist das normal, dann weiß man es eigentlich nicht so richtig. Ist es eben erhöht, dann kann man eben halt schauen, ob zum Beispiel so ein Late-Onset-AGS vorliegt, also 21-Hydroxylase-Mangel heterozygot. Da würde man eben diesen 17-Hydroxyprogesteron-Test machen nach ACTH-Gabe, also Synaktentest. Beim Cushing-Syndrom würde man den Dexamethason-Test machen oder eben halt auch Tagesprofil oder Cortisol im Speichel, solche Dinge oder Cortisol im Sammelurin, das würde man machen. Wenn drei Tests davon positiv sind, ist eigentlich auch Cushing gesichert sozusagen. PCOS hatte ich auch gesagt, noch LH-FSH-Quotient entsprechend mitnehmen und dann sollte man eben halt auch gucken, ob polyzystische Ovarien vorliegen. Die müssen aber nicht vorliegen, auch wenn das die Erkrankung so heißt sozusagen. Und wenn eben das Testosteron sehr, sehr hoch ist, dann ist immer auch ein Verdacht auf einen Tumor da und sollte man dann noch ein bisschen intensiver auf bildgebende Verfahren eingehen. Ja, das war's. Vielen Dank. Schön, dass Sie sozusagen bei dem schlechten Wetter auch noch gekommen sind.